Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne und somit natürlich auch zur Biershow der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
Da bist du ja endlich wieder.
Ja, zurück bei den Lebenden.
So. Ja, also die HörerInnen und ich, wir haben uns ja schon Sorgen gemacht um dich. Was hat dich denn da niedergestreckt?
Ein wunderbares Influenza-Virus, so richtig schön klassisch, hat mich da niedergestreckt.
Ja, unschön. Also alle haben dich vermisst, inklusive mir.
Ja.
In Bremen. Bremen selber hatte ich auch ganz doll vermisst.
Ja, ich habe es auch vermisst. Und mit Bewunderung all die tollen Leute gehört, die du getroffen hast.
Ja, das waren wirklich nette Menschen, mit denen ich mich da unterhalten durfte. Leider nicht mit den Crackers, das heißt, ich habe mich mit denen unterhalten, aber da ist die Aufnahme leider kaputt gegangen. Das wissen die Podcast-HörerInnen gar nicht, weil das wissen nämlich nur die Radio-HörerInnen bis jetzt, weil das auf der Podcast-Aufnahme gar nicht drauf ist. Ein Gespräch konnte leider nicht aufgezeichnet werden aufgrund von Blödheit, weil ich einen falschen Knopf gedrückt habe. Das ist, meistens setzt ja das Problem vor dem Gerät, ne?
Aber das ist eine gute Quote.
Ja, so
von
stimmt.
Richtiger Knopf zu falscher Knopf.
Genug davon und zum Bier. Wir sind nämlich in Dithmarschen und somit natürlich auch beim Dithmarscher. Beim Dithmarscher Dunkel. Es handelt sich um ein untergäriges Bier, das von der Dithmarscher Privatbrauerei in Marne in Schleswig-Holstein gebraut wird. Wir hatten ja schon in der vorletzten Sendung, glaube ich, eine ganze Menge über diese Brauerei erzählt. Über Karl Hinz, glaube ich, so heißt es. Karl Hinz GmbH und Co. KG oder irgendwie so. Warum ist nun dieses Dithmarscher so dunkel und warum heißt es so? Weil es dunkles Röstmalz beinhaltet. Deswegen heißt es Dunkelbier. Wir haben es hier mit Wassergerstenmalz und Hopfen zu tun. 4,9 Alkoholvolumenprozente und 11,5 Grad Plato. Das heißt also Stammwürzegehalt 11,5. Und ein IBU, also eine Bittereinheit von 25.
Ja, IBU kenne ich gerade gut.
Okay. Also die Bittereinheiten sind 25 zum Vergleich. Flensburg hat 39. So. Zum Beispiel. Und Jefe hat 40. So, jetzt öffnen wir das mal.
Oh ja.
Ah, herrlich.
So. Auch ein schönes Geräusch.
Entspannungsverdampfung, sehr schön.
Das ist ja richtig angenehm. Da kam so ein richtig
schöner. Gießen wir das mal ein.
Da kam gerade so ein richtig schöner Schwiff, wie sagt man auf Deutsch? So ein etwas in die Nase.
So. So, das sieht doch schick aus. Ich habe hier ein altes Krombacher Glas aus den 70ern. Also höchstens 80er. 0,4. Sehr praktische Größe, weil da kann man schön viel Schaum machen.
Ist auch ein schöner Schaum. Und das riecht die ganze Zeit so gut. Das ist ja herrlich. Dass es hier so rüberzieht. Oder vielleicht ist es, weil ich wieder riechen kann. Aber.
Ja, vielleicht. Flasche sieht auch schick aus, finde ich. Ne? Mit diesem, mit dieser kleinen Landkarte, wo man dann eben die Dithmarscher Brauerei finden kann.
Sehr hübsch. Von Cuxhaven. Ja. Da, wo die kleine Robbe sitzt.
So, nämlich.
Die hat ja einen wichtigen Job auch, ne? Sonst findet man Dithmarschen gar nicht.
Ja, stimmt. Das ist sehr dunkles Bernstein.
Das ist sehr dunkles Bernstein. Das, ja. Kann man gar nicht durchgucken.
Nee.
Das ist dunkel.
Das ist tatsächlich Kupferbraun oder sowas in der Richtung, ja. Oder vielleicht sogar noch dunkler. Sehr schön.
Das ist sehr. Am Boden sieht man ein wenig rötlich,
dunkelbraun,
ja. Stimmt. Ansonsten wirklich sehr dunkel.
Ja, wollen wir mal verriechen?
Sehr gern.
Ach,
super malzig.
Ja.
Sehr, sehr. Würzig, malzig. Toll. Das gefällt mir richtig gut.
Ja. Das ist dieses Röstmalz.
Der Schaum ist jetzt schon weg. Das könnte aber auch an meinen Eingießfähigkeiten liegen.
So ein bisschen Kaffee.
Und durchaus süße, also so richtig dickes Karamell.
Stimmt.
Dicke, fette Honig-Karamell-Süße.
Ja, so richtiger, schöner, kräftiger Honig, ne? Auch.
Ja.
Finde ich dadurch. Das Bier ist unheimlich weich und harmonisch, typisch für Dithmarscher. Wenn ihr mal Dithmarscher zu Hause habt, macht euch mal die Freude und achtet mal auf das Mundgefühl. Oder du gleich auch. Achtet mal auf das Mundgefühl, wie weich das ist. Das finde ich so beeindruckend. Das ist wirklich toll. Oh, das ist eine schöne Würzigkeit. Ach, interessant, was ist das? Also Dithmarscher Biere machen mir immer Freude.
Die wissen, was sie tun und treffen seinen Geschmack, das ist schon.
So eine kleine, niedliche Hopfennote, wie es sich für ein norddeutsches Bier ja auch gehört.
Ja.
Ja, also ich denke mal, wir müssen probieren, wa?
Bleibt uns nichts übrig.
Nee. Ja, denn Prost!
Prost.
Oh. Hm. Naja.
Weicher. Mhm. Was mir sofort positiv auffällt, ist, dass es nicht so super prickelt.
Mhm, stimmt.
Finde ich sehr angenehm. Viel weniger Kohlensäure.
Stimmt.
Als man häufig bei Pilze hat.
Mhm. Vor allem habe ich festgestellt, bei alkoholfreien ist da viel Kohlensäure drin. Die versuchen sozusagen, den Alkohol mit Hilfe der Kohlensäure zu kompensieren, den nicht vorhandenen. Hier hingegen, das ist aber eine schöne, der Nachhall so richtig schön.
Und Kaffee.
Mhm, total.
So richtig dunkel gerösteter Kaffee. Es schmeckt auch dunkel, muss man sagen.
Tatsächlich.
Sag mal, so ein Fall für einen Blindtest, ob man es merkt.
diese Kaffeenote und diese schöne Hopfennote, dieses Süßliche vom Malz, das ist so schön weich.
Mhm.
Und durch diese Hopfennote hat es auch schon einen schönen Nachhall. Aber hinten raus kommt auch so was Süßliches nochmal.
Aber es ist ja nicht so, als würde es insgesamt, finde ich, besonders süß schmecken, sondern dieses Zusammenspiel von dem Süß, ein bisschen bitter, das ist echt schön abgewogen.
Ist es. Mhm. Und ich finde dieses weiche Mundgefühl so geil.
Das ist echt, als würde man neben, was auch immer man in der Industrie nimmt, um zu rösten, neben der Pfanne stehen. Richtig schön. Sehr röstig.
Mhm.
Sehr schön, ich bin begeistert.
Ja, ich auch. Also mal wieder, ich bin Dithmarscher Fanboy, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf deren alkoholfreies Pilz.
Oh ja, ich auch.
Da bin ich echt gespannt drauf. Vielleicht können die das ja auch, das kenne ich nämlich noch nicht. Weil Bier ohne Alkohol, also Pilz ohne Alkohol, ist ja mega gesund, ne?
Ja, und isotonisch, immer gut nach dem Sport, kommt das, die Flüssigkeit schneller in die
So
Zellen.
Ist es. Und dieses Bittere, dieser Hopfen, das ist das Gesunde auch.
Ah, okay.
Mhm. Ja, ja. Oh, das ist ein gutes Bier.
Ja.
Sehr dynamisch, sehr erfrischend. Schöne Farbe. Wirklich, da stimmt das Wort dunkel auch total.
Ja, das schmeckt dunkel und es sieht dunkel aus.
Ja, genau. Es ist super ausgewogen, wie alle Dithmarscher, die ich kenne. Fantastisch. Leichte, ein Hauch Süße, der sich total gut einbettet in das ganze andere, was da noch so ist, in die Würzigkeit, in diese Hopfigkeit, alles das, das ist ganz, ganz wunderbar, auch im Nachhall. Schön. Dieser Kaffeenachhall gefällt mir natürlich als Kaffeetrinker besonders gut.
Es breitet sich auch so schön durch den Mund aus, dieses Kaffee-Röstaroma.
Ja. So, was machen wir jetzt mit diesem Bier? Auf unserer Skala von 1 bis 7.
7 von 7 würde ich wieder trinken.
Okay, also, ist tatsächlich ein tolles Bier. 7 ist mir ein bisschen viel, weil es gibt ja noch andere Sachen.
Ja.
Auch von Dithmarscher übrigens. Und deswegen gehe ich jetzt mal auf eine 5,5 und das ergibt dann insgesamt 6. Ja, aber ist ja auch schon sehr viel. Also 6 von 7 Punkten ist ja auch schon echt viel für so ein Dunkelbier von Dithmarscher. Es ist wirklich lecker, ich mag das auch gerne. Also, wir haben probiert das Dithmarscher Dunkel und es gab 7 Punkte von Freichler und 6 Punkte von mir. Und zwar mit Recht für dieses wunderbare Bier aus Dithmarschen, aus Mahne.
Ja, wunderbar.
Stellt sich immer mehr heraus. Ich muss leider ehrlich sagen, ich bin da echt ein bisschen traurig als Flensburger, aber das
Das können sie ja nachholen in den nächsten Jahren.
Sind echt gut. Ich weiß nicht. Also, Dithmarscher hat Flensburger schon länger den Rang abgelaufen. Leider. Finde ich. Na gut. Aber auch da gibt es bestimmt Menschen mit anderer Meinung. Na gut, egal. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Naja, Flensburger behält den Preis für die beste Plakatwerbung für Bier jemals. Hm. Für Germany's Next Plopmodel.
Ja, sehr gut.
So was vergesse ich dann doch nicht. Das war
Nicht schlecht.
Das war ein großes Kino.
Ich meine, das Neue mit dem Namen Strandlager ist auch schon nicht so schlecht.
Mhm.
Also wenn sie was können, ist Werbung.
Ja. Ja, dann hüpfen wir mal in die Sendung. Jo. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen hinter dem Mikro Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Und wir haben heute wieder zwei Alben für euch in der Sendung. Und beide haben mit Jazz zu tun. Das werdet ihr hören. Wir haben Reflection dabei von The Casimir Connection. Und dann hören wir noch Nordic Stew von Timo Lassi und Jukka Eskola. Und ich finde, das wird eine ganz schöne Skala. Also hört ruhig mal rein in die beiden Alben, die wir heute besprechen. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit The Casimir Connection und dem Album Reflection. Nun, The Casimir Connection ist ein zeitgenössisches klassisches Ensemble aus London, das von der Saxophonistin und Komponistin Diane McLaughlin geleitet wird. Die Kompositionen zeigen Einflüsse von Keith Jarrett bis hin zu Bartok oder Volksmusik. Dieses Album erscheint jedenfalls als physischer Datenträger am 27.04., also heute, wenn ihr uns direkt am Tage der Veröffentlichung hört. Die anderen Mitglieder dieses Ensembles sind Kit Massey, das ist ein Violinist, der spielt hauptsächlich in klassischen Orchestern. Dann haben wir Tim Fairhall, das ist ein Jazz-Kontrabassist. Und Alkiona Mick, das ist eine Jazz-Pianistin. Man sieht also, es ist ein bisschen zusammengewürfelt alles hier. Und genau so ist auch die Musik. Frau Eichler, das geht ganz schön rund auf diesem Album. Erzählen Sie mal.
Ja, das geht ganz schön rund. Ja, wir starten eigentlich ganz ruhig, ne, mit Forgiveness. Und wir enden auch relativ ruhig. Schön mit Klavierklängen, mit einem Song, den ich gar nicht, glaube ich, aussprechen kann. Kaitiaki Alahera, okay. Klingt schön. Und dazwischen geht es, ja, da geht es ganz schön vor sich, muss man sagen. Es gibt keine Percussion, aber es gibt eine Menge Pausen. Ich las, das hat auch Konzept, das entspricht dem japanischen Konzept von Ma, also eine Pause in der Zeit, eine Leere, ein Intervall, in dem man verarbeitet und wächst. Und davon gibt es durchaus eine Menge. Was es aber auch gibt, es ist eine Menge Sounds. Eine Menge unerwarteter Sounds. Und so ist das Album sehr explorativ und verspielt an vielen Stellen, aber auch insgesamt doch eher entspannt von der Gesamtatmosphäre. Es ist sehr gefühlsbetont. Da werden eine Menge Bilder gemalt, finde ich, und eine Menge Gefühle provoziert. Allerdings, und das ist ein bisschen mein Minuspunkt für dieses Album, ich finde, es hat einen relativ hohen Hurzfaktor im Mittelteil. Für alle alten Leute, wie mich, die sich noch an Harpe Kerkeling erinnert. Viele Teile dieses Albums, muss ich sagen, für Jazzfans super, die kommen da mit. Für alle anderen klingt das, glaube ich, zwischendurch mal zu absurd. Also da wird es echt wild. Und da muss man sich drauf einlassen. Also seid vorgewarnt, hier solltet ihr auf jeden Fall eure gespitzten Öhrchen mitbringen, um mitzukommen.
Ja, aber das können unsere HörerInnen ja.
Das können sie, ja, ich denke auch.
Also du hast es ja gerade auch schon gesagt, ne? Die Musik von denen ist eigentlich meist eher ruhig, manchmal eben aber auch sehr Avantgarde, nachdenklich und vor allem auch anspruchsvoll. Das Ganze ist, naja, aufgrund der Besetzung natürlich vor allem schon mal eher kammermusikalisch, aber eben im modernen Gewand, so irgendwo zwischen Avantgarde, Folk und Jazz und zeitgenössischer Klassik und all solchen Sachen. Es werden sowohl komponierte Parts gespielt, als auch improvisiert. Das schafft dann den Sound, den wir hier hören. Und es gibt ja so einige Ensembles, die sich mit dieser modernen Ausrichtung beschäftigen und die sich dieser Ausrichtung verschrieben haben. Hier nun also allein aufgrund der MusikerInnen, die wir hier haben, werden da so diese beiden Welten, also Jazz und Klassik, ein bisschen miteinander vereinigt. Und womit lässt sich das Ganze jetzt am ehesten vergleichen? Naja, vielleicht am ehesten mit so Ensembles wie zum Beispiel das Kronos Quartett. Wir erinnern uns, die haben zusammen mit Laurie Anderson ein Album gemacht, wo ich gar nicht mehr weiß, wie das heißt. Haben wir mal vor 1, 2, 3 Jahren besprochen. Aber dann wiederum auch nicht, weil hier die Improvisation viel mehr im Mittelpunkt steht als bei den KollegInnen aus San Francisco. Also als beim Kronos Quartett oder Quartett. Die Musik dieses Quartetts schafft es, wie so viele zeitgenössische kammermusikalische Ensembles, Intensität und Intimität zu erzeugen. Man muss sich zunächst einmal wieder auf diese Musik einlassen, das hast du ja gerade auch schon gesagt. So einfach hinsetzen und sich berieseln lassen ist nun mal einfach nicht. Man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Die Musik fordert einen, nicht in allen Stücken. Manche Stücke nehmen einen in eine Klanglandschaft mit, wie zum Beispiel The Slow Walk from Home. Andere wiederum muss man sich eben erarbeiten, wie zum Beispiel A Difficult Conversation. Und da kann es dann auch schon mal anstrengend werden, das stimmt. Und da muss man dann eben auch mal durch. Nicht immer gleich abwinken und rummeckern, sondern sich einfach mal drauf einlassen. Also mich fasziniert sowas, ich finde sowas grandios, ich liebe sowas einfach, weil ich darauf total stehe, auf solche Sachen. Und wenn man das Album so hört, dann denkt man halt, es ist ruhig und es ist beunruhigend, es ist laut und anstrengend, es ist schön und kratzbürstig zugleich, es ist klassisch und avantgardistisch, es ist traurig und wütend, es ist fröhlich und freundlich, es ist alles, was Musik so hergibt und auch was ich so mag. Es ist hervorragend produziert. Ich muss sagen, ich persönlich bin begeistert. Nun, dieses Album ist überraschenderweise im Jahre 2024 erschienen und deswegen wollen wir es natürlich auch und dürfen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das ist für mich ein sehr schnelles Läuft. Tolles Album, muss man sich darauf einlassen, aber zur richtigen Zeit ein tolles Album.
Ja, ich sage, dann strengt euch halt an, verdammt nochmal, dieses Album rennt. Und so ist es denn, dass dieses Album Reflection von The Casimir Connection ein schnelles Läuft von Frau Eichler bekommen hat und ein rennt von mir.
So ist es. Und damit kommen wir zu zwar wieder Jazz, aber ganz anderem Jazz. Mhm. Wir kommen zu Timo Lassi und Jukka Eskola. Das sind zwei, ja, oft als sehr innovativ beschriebene finnische Jazzmusiker. Timo Lassi, ein Tenorsaxophonist, Jukka Eskola, ein versierter Trompeter. Und sie haben nun zusammen das Album Nordic Stew herausgebracht. Es handelt sich um eine Fusion von skandinavischem Jazz. Klar, bei zwei Finnen sollte man das erwarten. Und sie fusionieren sozusagen mit dem reichen musikalischen Erbe von New Orleans. Das ja, also das ist ja wirklich das Land des Jazz, sozusagen diese Stadt. Und wenn das für Jazzfreunde dann nicht spannend klingt, weiß ich auch nicht. Ich habe mich sehr auf dieses Album gefreut. Die beiden arbeiten auch schon lange zusammen, verbunden eben durch ihre Liebe zum Jazz, sind nach New Orleans gereist und arbeiteten da mit legendären Musikern zusammen aus der Region wie dem Schlagzeuger Herlin Riley und dem Posaunisten Defayo Marsalis. Das Album wurde am 23. Februar 2024 veröffentlicht, ist also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Show schon erschienen. Ihr könnt direkt reinhören beim Streamingdienst eurer Wahl oder auch einfach mal blind bestellen. Dieses Album macht Spaß, entspannt und wer auf diese Art von wirklich klassischem New Orleans Jazz steht, sei hier gut bedient. Und wir hören jetzt erstmal Herrn Martinsen dazu.
Ja, wir müssen uns erstmal mal wieder bei Andreas Müller bedanken. Oh ja. Denn der hat dieses Album empfohlen, ich glaube via Instagram oder irgendwie so. Und ich habe es dann natürlich sofort aufgegriffen und habe das gehört und war begeistert. Ja, die beiden, Timo Lassi und Jukka Eskola, gehören ja nun seit mehr als 15 Jahren zu den wichtigsten Musikern der finnischen Jazzszene. Nicht als Avantgardisten, sondern eher als extrem beseelte Musiker, die eher so der großen Tradition des Soul-Jazz frönen, kann man sagen. Und wenn man so guckt, wo der Jazz so herkommt, dann landet man natürlich irgendwann auch bei New Orleans. Und da haben schwarze Menschen nun mal angefangen, sich mit Hilfe dieser Musik zu emanzipieren, indem sie nämlich eine Musik schufen, die da anfängt, wo die europäische Klassik aufhört. Und deshalb quasi so eine Art Weiterentwicklung eben dieser mit anderen Mitteln ist. Nicht umsonst sagen einige Amerikaner, dass das schlicht amerikanische klassische Musik ist. Und wenn man mal so Duke Ellington hört, dann weiß man, was sie meinen. Big Band Jazz oder Swing ist nichts anderes als Klassik mit anderen Mitteln. Quasi. So, wie auch immer. Die beiden sind also nun irgendwann im Jahr 2019 für einige Wochen nach New Orleans gereist, hast du ja schon gesagt. Dort entstand dann eben wohl auch die Idee für dieses Album. Und was wurde dann aus dem Ganzen? Naja, eine Mischung aus Fusion, Soul Jazz, Hard Bop und Gospel. angereichert mit Rhythmen der Blaskapellen aus New Orleans. Und wenn man das alles so hört, dann bekommt man eine Idee davon, wie sehr die beiden sich in diesen Stilen hörbar wohlfühlen. Neu ist das natürlich alles nicht, muss es auch nicht. Es sollte allen Beteiligten wohl in allererster Linie mal Spaß machen, dieses Album, und das hört man auch. Spaß macht es nämlich nicht nur den beiden Protagonisten und den MusikerInnen aus New Orleans, sondern auch das Zuhören macht richtig Spaß. Was man sofort hört, ist, dass man sich hier ganz bewusst an das orientiert hat, was da war und ist und nicht, was da irgendwann mal kommen soll oder dass man da irgendwie das Rad neu erfindet oder irgendwie so. Die beiden machen da gar nicht erst den Versuch, dem Ganzen etwas Neues hinzuzufügen. Sie beziehen sich ganz klar auf den klassischen Jazz, der eben in New Orleans entstand und in den 50ern und 60ern weiterentwickelt wurde. Und genau da sind wir auch in diesen beiden Jahrzehnten. Ein bisschen was von allem, was die Vergangenheit hergibt. Stilistisch noch ein bisschen Fusion von Miles Davis, so à la In a Silent Way. Ein bisschen Hardbop von Art Blakey and the Jazz Messengers. Und die schon erwähnten Dinge. Und das alles mit einer Wärme und Zuneigung zu dem, was sie da machen. Das ist schon toll. Die beherrschen natürlich auch ihre Instrumente wie nur irgendwas. Alle, wie sie da sind. Das ist ein Album zum Mitwippen, zum Füßewippen sozusagen. Lässt einen nicht kalt, dieses Album. Mag ich. Ist gut.
Ich war auch total begeistert, muss ich sagen. Ich höre das sehr gern. Ich glaube, es gibt niemanden, der das irgendwie schlimm findet. Oder das ist so eine Musik, die ist einfach so universell angenehm, gleichzeitig aber in diesem Fall sehr verspielt, richtig schön knackig und tanzbar. Und das Album ist auch einfach sehr vielseitig in diesem Rahmen. Und das macht richtig Spaß. Also weiß ich nicht, wer das nicht zumindest irgendwie sich in den Hintergrund irgendwo spielen lassen kann, der hat irgendwie was ein Problem, weiß ich auch nicht. Das ist einfach ein tolles Album. Da kann man sowohl bewusst hinhören, als auch als einfach dudeln lassen. Beides macht sehr viel Spaß. Und da sind so viele verschiedene Einflüsse drin aus der ganzen Welt. Das macht auch richtig Spaß. Da ist so viel zusammengekommen. Ich bin einfach begeistert. Da haben die beiden Finnen definitiv einen guten Fund gemacht, einen hervorragenden Urlaub gehabt und ist das nicht auch sehr schnell aufgenommen worden? Ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden, aber irgendwo las ich glaube an 3 Tagen oder so haben sie das aufgenommen, zusammen mit ihren Gastmusikern. Tolle Sache.
Ja, ich weiß nur, dass sie New Orleans besucht haben und dann später eben nochmal da waren, um dieses Album aufzunehmen. Okay. Wie viele Tagen, weiß ich nicht.
Okay, dann war das wahrscheinlich trotz allem gut geplant, aber es klingt so, als wenn wirklich alle auch einfach Spaß gehabt hätten und genau da sind, wo sie sein möchten. Wunderbar. Ja, es ist frisch erschienen, das heißt, wir wollen es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt. Also für mich rennt das ist hervorragend.
Ja, für mich gibt es jetzt umgekehrterweise ein richtig schnelles Läuft. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Album, und ist wahrscheinlich auch das Album, was mehr Leuten Spaß machen wird als das erste vielleicht. Ich finde aber, dass das erste länger trägt. Das ist so mein Argument, was ich so ins Feld führen möchte. Und deswegen gibt es hier ein wirklich sehr schnelles Läuft von mir für dieses wunderbare Album. Was mit so viel Liebe gemacht ist, muss man ehrlich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Dann schauen wir doch mal im Laufe des Jahres, wie sich das so trägt. Jetzt haben wir erstmal gehört, Timo Lassi und Jukka Eskola mit Nordic Stew. Und es gab ein sehr schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ein Rennt von mir. Und dann kommen wir zu unserem kleinen philosophischen Teil. Und ich dachte mir, wir lösen ja häufig mal die Welt, ne? Oh. So, wir haben schon so viele Dinge gelöst.
Ach, was habe ich schon alles gelöst?
Lösen wir doch heute mal das ökonomische System. Ich habe mich so aufgeregt für meine Verhältnisse über einen gewissen Menschen aus der FDP, der meint, wir arbeiten ja zu wenig und deswegen ist die deutsche Wirtschaft so schlecht dran. Wir müssen ja nur mehr Stunden arbeiten, weil natürlich hängt genau daran, wie gut wir oder wie effizient die deutsche Wirtschaft ist oder wie erfolgreich, ganz bestimmt nicht. Also könnten wir uns heute mal fragen, wie halten wir eigentlich die immer breiter werdende ökonomische Schere auf? Wie schaffen wir es, dass die Superreichen nicht immer superreicher werden? Geht das überhaupt noch? Steuern wir einfach darauf zu, dass wir, wie sagt man so schön, die 99% immer auf immer genialere und immer perfidere Art und Weise isoliert und man muss bald schon sagen, und ja, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, ausgenommen werden von Menschen, die denen gegeben wird, weil sie schon haben. So. Meine Güte, die FDP hat mich echt enttäuscht seit der letzten Bundestagswahl. Holla die Waldfee.
Ja, also das Problem ist in Deutschland, dass der Neid nicht nach oben, sondern immer nach unten funktioniert. Mhm. Da fängt es schon mal an. Guck mal, wir sind jetzt wieder bei Markus Lanz, aber es tut mir leid, er muss wieder herhalten.
Der Arme ist
ja,
schon
das so. Nein, tut mir auch nicht leid. Ja. Er schimpft ja nicht auf die Reichen. Mhm. Nein, er schimpft auf die BürgergeldempfängerInnen. Nicht wahr? Und das ist einer der großen Probleme, die wir in diesem Land haben. Die Gesetze werden verschärft für diese armen Menschen. Jetzt wird ihnen der Weiterbildungsbonus ist gestrichen worden. Sie dürfen jetzt auch wieder härtere Sanktionen bekommen. Also alles das, was man am Anfang ja nicht mehr wollte. Man wollte ja das Bürgergeld eben schaffen und Hartz IV abschaffen, indem man sagt, nein, wir vertrauen euch, wir wollen euch was geben, wenn ihr was macht. Wir wollen euch nichts wegnehmen, sondern wir wollen euch was geben. Und zwar dann, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet. Das ist ja alles schon wieder lange vergessen. Ne? Das ist ja alles schon lange wieder rückgängig gemacht worden. Heute wird wieder mit der Angst gearbeitet. Also genau wie vorher.
Wo es nachgewiesenermaßen nicht funktioniert.
Das ist richtig.
Traurig.
Und selbst wenn es nicht so wäre, dass man weiß, dass es nicht funktioniert, nach einem halben Jahr, nicht mal einem halben Jahr, das alles wieder einzustampfen und die Gesetze wieder zu verschärfen für diese Menschen, ist ein absoluter Witz, weil du überhaupt noch gar keine Erfahrungswerte sammeln kannst in dieser kurzen Zeit. Das ist ein absoluter Treppenwitz. Nun gut, aber davon mal ganz abgesehen, das ist ein Problem, dass in Deutschland leider Krieg gegen die Hütten geführt wird und nicht gegen die Paläste. Das ist leider so. Das ist das eine. Aber natürlich könnten wir das ändern. Wir müssen ja nicht dahin. Die Zukunft ist ja offen, man kann ja was tun. Man könnte ja zum Beispiel mal damit anfangen und sagen, ja Leute, also Erbschaftssteuer, ne?
Ja.
Zum Beispiel. Mhm. Oder man sagt einfach so, wie in der Schweiz, ihr zahlt jetzt auf alles Steuern, was ihr habt und nicht auf das, was ihr verdient. So, also jeder bezahlt die gleichen Steuern, aber dann auch alle. Von allem. Also von allem, was du hast. Das würde auch schon viel ändern. Dann schaffen wir mal diese Freibeträge ab nach oben, ja, wo du nur bis, weiß ich nicht, ich glaube 6.000, 7.000 oder irgendwie so. Ich glaube bis 7.000 bezahlst du Steuern und alles drüber ist Spaß.
Ja, das ist lächerlich. Das ist echt blöd.
Das schaffen wir mal ganz gepflegt ab. Ja. Da wird einfach von allem Steuern bezahlt, was du verdienst. Fertig, aus, egal wie viel oder wie wenig und jeder das Gleiche. Das würde wahnsinnig helfen schon mal. So, und dann können wir weiter gucken, was man noch alles machen kann. Es gibt garantiert noch andere Möglichkeiten, das gerechter zu verteilen. Dass es zum Beispiel eine Einkommensgrenze gibt, dass man irgendwo sagt, so, also jetzt reicht's, mehr musst du nicht verdienen. Weil das sittenwidrig ist irgendwann mal. Ja, also Leute, die irgendwie, ich nenne jetzt mal irgendein blödes Beispiel, 1 Million Euro im Monat verdienen, das muss nun wirklich nicht sein.
Allerdings.
So, solche Sachen halt. Man kann über alles diskutieren, ob das dann immer alles so sinnvoll ist oder nicht, aber ich finde es also auf jeden Fall mal sinnvoll, von allem, was man hat, Steuern zu zahlen.
Ja.
Eben auch von dieser 1 Million. So. Und von deinem Immobilienguthaben sozusagen. Du musst einfach von allem Steuern zahlen, was du hast. Fertig. Und zwar alle das Gleiche, verhältnismäßig natürlich, ne? Ist ja logisch. Mhm. So, das heißt also, jemand, der nur 900 Euro verdient, der muss natürlich dann auch nur so und so viel bezahlen, logischerweise. Also prozentual genauso viel und genauso wenig. So. Aber eben alle von allem. Und nicht nur ein paar von dem, was sie da haben, sondern, oder beziehungsweise nicht haben. Und die, die mehr verdienen, die haben halt einfach Spaß. So, und Erbschaft wird bei uns überhaupt gar nicht besteuert. Eine Vermögenssteuer gibt es nicht. Die bräuchtest du auch gar nicht, wenn du von allem Steuern bezahlen müsstest. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wer war das früher denn nochmal mit dieser Steuererklärung auf dem Bierdeckel? Das war doch auch irgend so ein Haiopai.
Echt? Der erste Name, der mir in den Sinn kam, war Gerd Schröder, aber ich glaube, der war es nicht.
War das nicht sogar Friedrich Merz?
So lange her? Ich weiß nicht.
Na, ist auch egal. Es könnte alles so einfach sein. Hm. Nicht? Wenn man mal die armen Leute in Ruhe lassen würde und sich mal auf die reichen Leute konzentrieren würde.
Ja. Denen ist auch echt, also viele von den Dingen überhaupt nicht wehtun würden. Echt nicht.
Genau.
Also bei bestimmten Einkommensmenge merkst du es auch einfach nicht mehr.
Korrekt.
Das ist doch.
So ist es. Insofern.
Keinen Einfluss mehr auf deine Glücklichkeit. Also es ist echt.
So ist es. Ja, also das, es geht. Man muss es nur wollen. Also gehen würde es. Das ist nicht der Punkt. Also man kann ja die entsprechenden, man kann ja entsprechend wählen. Man muss ja nicht die FDP wählen.
Gibt es aktuell jemanden, der gezielt dagegen schon Programm macht? Oder?
Also ich sag mal so, wenn die Grünen alles das durchbekommen hätten, was sie wollten, auch was das Bürgergeld angeht und all solche Sachen, was ja mittlerweile alles wieder rückgängig gemacht wurde, ich glaube, oder anders, ich glaube, wenn die FDP nicht in der Regierung gewesen wäre, dann wären wir jetzt schon weiter.
Glaube ich. Ja. Ja. Und wenn die sich nicht ständig umdrehen würden und sagen, was ist das denn für ein fürchterliches Gesetz, die bösen Grünen? Wir haben zwar auch unterschrieben, aber das soll keiner
wissen. Ja, ja, wenn wir nicht eine Opposition in der Regierung hätten.
Ja,
das ist,
ja echt, ist wahr. Ist so.
Das große Problem.
Wird politisch, aber es ist wirklich ein Problem.
Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber das ist eben auch ein gesellschaftliches Ding. Wir müssen eben mehr die Armen achten und auf die Reichen gucken. Mhm. Nicht? Wir müssen halt von denen das Geld nehmen, die es haben. Und nicht, die es nicht haben. Wir sind denn jetzt alle verrückt geworden?
Mit viel Geld hat man viel Macht und damit kommt viel Verantwortung.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Das muss man mal wahrnehmen.
Das ist richtig. Ja, das stimmt. Und dazu gehört eben auch Steuern zahlen und nicht einfach gar nichts zahlen. Also nicht? Also das geht halt so alles nicht. Also die zahlen ja nicht nichts, aber die zahlen halt wesentlich weniger. Wenn du über diese 7.000 rüberkommst, dann zahlst du halt wesentlich weniger.
Ja.
Und das ist halt Blödsinn.
Das stimmt. Ich meine, es gibt ja schon Bewegungen von Einzelnen, von den wirklich superreichen, absolut global topreichen Menschen, die dann irgendwie öffentlich quasi ihre ganzen Steuern zahlen, damit sogar Schlagzeilen machen und glücklich sind, Steuern zahlen zu dürfen, was ich finde, was die richtige Einstellung ist, wenn du in einer vernünftigen Demokratie lebst, wo größtenteils sinnvolle Dinge getan werden mit den Steuergeldern. Aber die Tatsache, dass das schon was Besonderes ist, macht mich ja schon traurig.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also nehmen wir mal Skandinavien. Nicht? Die Dänen zahlen gerne Steuern. Weil die wissen, ja, das ist gut. Das ist gut für uns alle.
Weil, das ist es ja auch. Das ist
also nur mal zur Information. Unser Finanzminister frisst die ja nicht auf, das Geld. Der isst das ja nicht. Sondern der verteilt das ja. An die Schulen, an die Kindergärten, an die LehrerInnen, an die PolizistInnen, was weiß ich, an uns alle halt. Damit wir Straßen haben und Ampeln und damit wir eine Infrastruktur haben, damit wir leben können halt. Der isst das Geld ja nicht auf. Ich weiß nicht, das ist so eine komische Geschichte in Deutschland, die da am Laufen ist. Auch mit diesem, was die Bild-Zeitung immer macht. Ab ein halbes Jahr arbeitet man ja nur für den Staat.
Ja, so gut.
Ja, erstmal ist das gut, aber das soll natürlich suggerieren, dass das viel zu viel ist. Dass einem ja 50% von dem, was einem eigentlich gehört, weggenommen wird. Das ist ja das, was dahinter steckt. Nicht? Das soll es ja eigentlich aussagen. Und das ist natürlich vollkommen der Unsinn.
Ja, man kann ja nur mal drüber nachdenken, wie viel des eigenen Lebensalltags nur stattfinden kann, weil Dinge durch Steuergelder so sind, wie sie sind.
So ist es.
Also jeder, der jeden Tag auf Straßen unterwegs ist. Jeder, der sein Kind in den Kindergarten gibt oder in Schulen. Jeder, der sich freut, dass die Polizei verfolgt, wenn er ausgeraubt wurde oder jemand in sein Auto gefahren ist. Jeder, der, keine Ahnung, in die Oper geht.
Ja.
Du kannst nichts machen ohne, also.
Das Problem ist, und das haben wir auch schon so oft gehabt, dass die Demokratie im Moment in den Medien ausdiskutiert wird, bei YouTube ausdiskutiert wird, in den Social Media, bei den Social Medias ausdiskutiert wird und nicht mehr in den Parlamenten. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, der Diskurs wird nicht mehr im Parlament gehalten, sondern irgendwo bei Maischberger oder bei Lanz oder bei YouTube oder keine Ahnung wo. Und das ist ein Riesenproblem. Das geht so einfach nicht. Die Politik muss zurück dahin, wo sie hingehört. Und sich nicht leiten lassen von irgendwelchen Kampagnen und von irgendwelchen Stimmungslagen oder sonst irgendwie was. Das geht einfach nicht. Wir müssen wieder ein paar Gänge zurückschalten. Wir müssen wirklich lernen, dass Politik in Parlamenten stattfindet.
Und dass es okay ist, wenn das langweilig ist. Ich bin eigentlich großer Freund von langweiliger Politik, muss ich ehrlich sagen.
Ja, total.
Ich
würde mich
freuen, wenn wir uns mehr über langweilige Politik freuen könnten, denn das heißt Stabilität. Und die wollen wir eigentlich alle.
So ist es. Wir dürfen vor allem keine Politik haben, die den Medien hinterherrennt. Und damit meine ich diese Sendungen.
Ja.
Nicht? Die irgendwelchen Kampagnen hinterher rennt, weil sie meint, oh, wir verlieren hier gerade Stimmen, so geht das nicht, da müssen wir was tun. Das ist ja der einzige Grund, warum den BürgergeldempfängerInnen wieder alles weggenommen wird und warum da wieder härtere Sanktionen stattfinden. Doch nicht, weil es irgendwie sinnvoll ist, sondern doch einfach nur wegen der Stimmungslage. Und das kann nicht der Grund für Politik sein. Stimmungslagen dürfen keinen oder nur sehr wenig Einfluss auf die Politik haben. Politik muss Sachfragen klären und keine emotionalen Fragen.
Ja.
Nicht? Tja, Hannah Arendt, Leser wissen mehr.
Ist so. Man kann auch die nicht oft genug empfehlen. Das ist.
Weil hier wird nämlich das rein Private mit dem Öffentlichen verwechselt.
Mhm.
Es gibt nicht die Gesellschaft, die so ist, dass einem selber es perfekt geht. So, das gibt es natürlich auch nicht. Und wir müssen mal lernen, dass Politik nicht mit Emotionen zu lösen ist. Dass politische Fragen nicht mit Emotionen zu lösen sind, sondern mit Verstand. Und dass Emotionen bis zum gewissen Grad in der Politik immer ganz hilfreich sind und manchmal auch gesund. Das ist völlig in Ordnung, wenn im Bundestag Reden gehalten werden und dies und das und Ananas. Völlig in Ordnung. Aber das war es dann auch. Das hat nicht auch noch im Social Media, im Fernsehen und bei YouTube oder sonst wo im Internet stattzufinden. Das geht einfach nicht. Das funktioniert so nicht. So kommen wir langsam in so eine Amerikanisierung der deutschen Politiklandschaft, wo es ja nur noch um Stimmungslage geht.
Also, das ist auch ein Dilemma.
Ja, das ist es.
Ich habe, als der Lauterbach letztens angekündigt hat, dass er jetzt ja auch zu TikTok geht, dachte ich mir, nein. Wir müssen alle weg von TikTok, was macht ihr da? Aber auf der anderen Seite ist es blöd, wenn die AfD den Diskurs beherrscht, klar, hast du keine Chance eigentlich.
Klar.
Dann musst du besser mit reinspringen als...
Meinetwegen nicht. Darf der Lauterbach gerne bei TikTok seine Sache machen, dagegen habe ich gar nichts.
Hm.
Ne, das finde ich völlig legitim. Ich finde es nur nicht legitim, dass der Diskurs da bestimmt wird.
Ja.
Damit habe ich ein Problem, dass das aufgegriffen wird und dass wir sozusagen als Argument mittlerweile haben, ja, aber bei TikTok sagen die das auch. So nach dem Motto. Oder bei TikTok ist das und das gewesen. Da ist eine Umfrage gewesen, weiß ich nicht wo. Wir haben gerade diesen Fall bei Werder Bremen, dass ein Spieler sich darüber beschwert, dass die Fans am liebsten hätten, dass er nächste Saison nicht mehr bei Werder Bremen spielt. Und das ist vollkommener Unsinn, weil er verwechselt die 50 lauten Schreihälse mit all dem ganzen Rest, der überhaupt nicht schreibt. So, das heißt, er hat sich schon so von diesem, also für ihn ist Internet Wahrheit.
Hm.
Also oder Wissen, vielmehr nicht Wahrheit, sondern Wissen.
Hm.
Und das ist ein Problem einfach. Wir dürfen das auch nicht immer alles für bare Münze nehmen. Dass so ein paar laute Menschen einfach recht haben, stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Das ist das, was ich meine mit dem Internet wird der Diskurs bestimmt. Es kann doch nicht sein, dass mittlerweile Spieler sich belästigt fühlen oder sich dazu genötigt fühlen, irgendwelche Aussagen zu tätigen, bloß weil irgendwelche Schreihälse im Internet die belästigen. Das kann ja auch nicht sein. Das geht ja so alles nicht. Wir sind alle viel zu erpicht auf dieses Internet. Also dem jungen Mann würde ich erstmal empfehlen, er heißt Marvin Duksch, schalt die Kommentare ab, Junge. Du bist ein bekannter Typ. Wenn dir das zu nahe geht, dann schalt die Kommentare ab. Was soll das?
Ja.
Das bringt dir nichts. Es bringt dich nicht voran. Es bringt niemanden voran. Und du hast ein Gefühl von einer Sache, von der du gar nicht weißt, ob das überhaupt stimmt.
Ja.
Dieses Gefühl, was da transportiert wird, das ist ja gar nicht die Mehrheit der Fans, sondern nur diese paar, die so laut sind. Und das ist das größte Problem an der ganzen Geschichte, dass die, die laut sind, im Internet laut sind, den Diskurs bestimmen. Und damit habe ich ein Riesenproblem. Und die treiben die PolitikerInnen vor sich her im Moment. Und das geht einfach nicht.
Ja.
Die Politik
sehr
muss
schön.
Zurück zur Vernunft.
Das heißt,
so. So die in die Politik Parlamente.
Muss zurück zur Vernunft. Völlig richtig. Ja. Und damit haben wir tatsächlich einfach mal alles gelöst.
Ach,
weniger Reaktivität in der Politik. Ja, es ist schwierig.
Ja, es ist wirklich schwierig.
Das menschliche Gehirn ist halt drauf ausgelegt. Ne? Wir haben mal lange überlebt, indem wir auf jeden Blödsinn reagiert haben.
Ja.
Weil man hätte ja einen drüber kriegen können, weil einer böse ist.
Na klar. Na klar.
Und ich mag, was man macht.
Das ist klar. So funktionieren Tiere bis heute.
Mhm.
Nicht wahr? Das ist doch völlig klar. Nur wir können ja der Situation entsteigen. Wir sind ja in der Lage dazu. Nicht? Und auch das hat uns sehr weit gebracht.
Ja.
Also nicht nur das Reagieren, sondern auch das Nicht-Reagieren hat uns sehr weit gebracht.
Mhm.
Das muss man auch mal ehrlich sagen. Das sich erstmal angucken, erstmal abwarten, erstmal schauen, was überhaupt los ist. Den Überblick gewinnen. Und nicht gleich allen wieder hinterherrennen, was irgendwie, keine Ahnung, rumschreit halt.
Ja, das Richtige tun, obwohl Leute es doof finden.
Ja, zum Beispiel.
In dem Moment. Ist so, ja.
Ja, zum Beispiel. Ja, die Leute finden es ja gar nicht doof. Das ist ja immer so eine, die Stimmung wird ja mittlerweile, ist ja nicht da, sondern die wird erzeugt.
Mhm. Das ist eigentlich noch viel schlimmer, dass die Leute quasi, das getrickst wird, dass die Leute sich zu etwas bekennen, was sie überhaupt kann, was weder ihnen einen Vorteil bringt, noch sie eigentlich denken, aber sie grünen es mit, weil, keine Ahnung, weil sie so emotionalisiert wurden auf TikTok.
Ja, oder sonst.
Das ist am traurigsten dabei. Wenn man wenigstens eine falsche Meinung hätte oder so und die fälschlicherweise vertritt, okay. So, das kann ich noch respektieren, aber sich so mitnehmen zu lassen, das ist echt schade.
Ja.
Pauschal, die einzelnen Themen sind sehr komplex, aber diese Tendenzen machen mir Sorgen.
Ja, das ist das Problem, dass die einzelnen Themen sehr komplex sind. Aber desto komplexer etwas ist und desto mehr Krisen in der Welt sind, desto einfacher werden die Lösungen bei den Menschen. Das war auch schon immer so.
Ja, man sehnt sich nach der Stabilität.
Natürlich.
Der Einfachheit, nach dem schwarzen Geist.
So ist es. Nach dem starken Mann, der starken Frau. Ganz besonders im Osten, offensichtlich. Wobei auch das eine Pauschalisierung ist, natürlich.
Ja, ja. Ich muss dann immer an die vielen armen Menschen im Osten denken, die nicht so sind.
Genau.
Und da leben müssen.
Ja.
Und sehen müssen, wie um sie herum AfD gewählt wird oder sonst wer.
Ja. Das darf man nicht vergessen, ne? Selbst wenn 20% die AfD wählen, es gibt ja immer noch die anderen 80%.
Ja.
Ne?
Und die müssen da offenen Auges, entsetzten Auges miterleben, was da passiert in den Landtagen.
Ja, aber wir haben ja jetzt erstmal Europawahl, das kommt ja jetzt im Juni.
Oh ja.
Da heißt es dann auch wieder wählen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, schwierig. Ich fürchte, das können wir nicht lösen. Wir können hier in unserer Sendung nur ein Beispiel geben. Lösen können wir es nicht. Ich würde sagen, in diesem Sinne, trotz der nicht gelösten Probleme, die sich hoffentlich trotzdem irgendwie auf irgendeine Art irgendwann lösen, es uns allen zu gönnen, dass es so ist und für alle zu hoffen, gibt es auf jeden Fall auch nächste Woche Themen.
So ist es. Wir haben nächste Woche wieder die absurdeste Mischung von Musik dabei. Denn wir hören Başak Yavuz mit Raum 610, ein Album, auf das ich mich auch sehr freue. Mhm. Und dann hören wir dazu, weil es so schön gar nicht passt, Green Day mit Saviors. Schon lange auf der Liste.
Interessant.
Ja, ja.
Die habe ich ja lange Dinge nicht gehört.
Haben auch mal, ich auch nicht. Deswegen ist es so spannend, dass sie mal wieder ein neues Album haben.
Ja, interessant.
Ich vermute mal, sie sind nicht zum Jazz übergegangen. Aber mal
gucken. Nein, das glaube ich auch nicht.
Für alle, die uns im Internet hören, genau, verkosten wir auch wieder ein Bier. Wir verkosten das Detmolder Grand Mariner. Sehr schöner Name. Ich bin sehr gespannt, worum es sich dabei handelt.
Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, ne? Uns nämlich zu schreiben, überall und nirgends, nämlich bei Spotify. Man kann da mittlerweile sogar einzelne Folgen kommentieren, uns zu liken oder uns eine E-Mail zu schreiben, info@feuilletone.de oder uns auf unserem Blog zu kommentieren oder bei Instagram oder bei Facebook oder bei Mastodon oder bei Blue Sky oder bei Threads oder wo wir nicht noch überall sind. Ich glaube, das war's. Und wenn ihr das alles gemacht habt, das ist nämlich eine ganze Menge, dann sind wir wieder da? Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.